Wie weit weg ist ganz verschwunden? Das ist die Frage, die wir uns heute in der Plattform stellen wollen. Ich bin Almut, führe euch durch die Sendung. An der Technik begleitet uns Patrick und zu Gast bei mir ist Annette Schellenberg. Wie weit weg ist ganz verschwunden? Ist eine Ausstellung, die momentan im Stadthaus zu sehen ist in Ulm, noch bis zum 24. Juni. Und Annette Schellenberg ist die Projektleiterin des Ganzen. Hallo.
Ja, hallo.
Wie ist es denn zur Ausstellung gekommen?
Ja, wie ist es zu dieser Ausstellung gekommen? Es war eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Weg, denn normalerweise suchen sich die Stadthaus-Mitarbeiter bzw. Projektleiter ihre Ausstellungen selber. Aber in dem Fall war es so, dass wir Besuch bekamen von einem Fotografen aus dem Raum Aachen, der uns seine Arbeit vorgestellt hat und sich dann mit diesem Projekt so gut, ja, was heißt verkauft hat. Also er hat dann unsere Aufmerksamkeit bekommen, weil die Arbeiten doch so eigen waren und spannend, dass wir gesagt haben, also das würden wir gerne bei uns zeigen. Und das Thema war auch eines, was mich sehr angesprochen hat, weil ich im Grunde eigentlich auch nicht selber Ausstellungsmacherin bin, sondern als Landschaftsarchitektin sehr interessiert bin an diesem Thema Landschaft, Gestaltung von Landschaft oder auch wie Landschaft zur Heimat wird und solche Dinge. Und das sind alles Dinge, die bei den Bildern von dem Fotografen Johannes Twielemeier sehr gut zum Ausdruck kommen.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist denn der Zusammenhang mit dir? Was hast du gelernt? Wie ist dein Hintergrund?
Ja, also wie gesagt, ich bin Landschaftsarchitektin. Ich habe auch lange Zeit in diesem Beruf gearbeitet, bis ich dann zwei Kinder bekam und ausgestiegen bin und nach einiger Zeit dann versucht habe, da wieder einen Anschluss zu bekommen. Und da flatterte mir dann eine Einladung von der Stadt Ulm ins Haus, die Fachleute suchten, die die Stadt beraten im Bereich Grün und Umwelt. Und über diese Arbeit in einem sogenannten Fachbeirat bin ich also dann auch an das Stadthaus gekommen, weil ich da eben eine thematische Ausstellung begleitet habe. Die ist damals, so weit draußen war ich nicht, das war im Sommer 2009. Und habe das eben thematisch begleitet und da kam dann auch relativ bald die Frage von der Stadthausleiterin Carla Nierath, ob ich mir vorstellen könnte, eben auch für Stadthaus Fotoausstellungen zu begleiten und zu projektieren.
Bist du aus Ulm?
Ich bin selber nicht aus Ulm, also ich bin eigentlich ja so ein Nomade, geboren in der Nähe von Nürnberg, Abitur in Mainz, studiert in Freising, gearbeitet lange Jahre in Straubing und seit 2000 in Ehingen. Das heißt, das ist ein Stück donauaufwärts Richtung Süden.
Der Titel »Wie weit weg ist ganz verschwunden«, der umschreibt das Ganze ziemlich gelungen, finde ich, und der kommt auch von dir. Wie kam denn der Titel zustande, beziehungsweise was sind deine Assoziationen damit?
Ja, meine Assoziationen damit ist auch aus dieser Idee der Ausstellung, auch vom Anlass her, denn wir haben dann beschlossen, eine Ausstellung zu machen, die im Jahr 2012 genau deswegen im Stadthaus gezeigt wird, weil dieses Jahr ja der Aufbruch von Ulm gefeiert wird, also beziehungsweise das Gedenken an den Beginn der Schwabenzüge um 1712, wo dann die ersten Leute ausgewandert sind. Und unsere Idee war, dem dann gegenüberzustellen, was passiert, wenn die Menschen zwar an ihren Orten bleiben wollen, aber Ortschaften verschwinden. Das heißt, wenn es politisch gewollt ist, dass bestimmte Ortschaften von der Landkarte verschwinden müssen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und da war eben diese Arbeit vom Johannes Twielemeier für uns der Ausgangspunkt, der eben im Rheinischen Braunkohlerevier fotografiert hat und die Ortschaften aufgesucht hat, die schon auf der Abschussliste standen sozusagen, wo es bestehende Planungen gab, dass der Braunkohlebagger kommt, um die abzubaggern. Und mir kam dann eben spontan die Ortschaft Groorn in den Sinn, die hier oben auf der Schwäbischen Alb vor ziemlich genau 75 Jahren geräumt werden musste, weil der benachbarte Truppenübungsplatz erweitert werden sollte. Und da war uns klar, dass es viele Menschen gibt, denen sowas überhaupt nicht bewusst ist, dass das bei uns in unserem Land heutzutage immer noch passiert, dass Menschen unfreiwillig ihre Heimat verlassen müssen.
Jetzt hast du schon ein bisschen, es gibt noch, also es sind drei Künstler, die ausstellen. Einmal der Peter Granser, das ist derjenige, der sich mit Groorn beschäftigt hat. Dann der Herr Twielemeier, mit den Abbaugebieten Garzweiler 2. Und der dritte?
Der dritte, das ist René Zieger, ein junger Fotograf aus Ostdeutschland, der uns aufgefallen ist durch seine Diplomarbeit, die er dann in den Folgelandschaften in Ostdeutschland gemacht hat. Also in den Regionen, die dann sozusagen entstehen, wenn der Braunkohlebagger das Gebiet verlassen hat.
Und das sind die drei Bestandteile der Ausstellung?
Das sind die drei Bestandteile der Ausstellung.
Dann würde ich noch ganz kurz auf den Aufbau eingehen. Der ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ja, man hat ja so drei Stufen der verschwundenen Orte. Bei Groorn ist der Ort schon weg, schon länger weg. Bei Johannes Thielemeier sind die Häuser noch da, aber die Menschen schon weg. Und bei René Zieger zeigt es so schon was ganz Neues und was daraus entsteht. Und das steht aber am Anfang der Ausstellung eigentlich.
Für uns war es jetzt wichtig herauszustellen, dass es unterschiedliche Lesarten gibt. Also es war letztendlich die Arbeit von Johannes Thielemeier, dieses Herzstück, also sozusagen der akute oder der aktuelle Bezug. Der Ort muss verlassen werden und was passiert dann und wie schaut das dann kurz darauf aus? Und dazu gibt es dann sozusagen zwei Stränge. Das eine ist die Ortschaft Groorn, die dann vor 75 Jahren verlassen werden musste, aber wo letztendlich die Landschaft selber noch geblieben ist und auch die ganzen Spuren, die es noch gibt von dieser Ortschaft, noch erkennbar sind. Und auf der anderen Seite das Projekt vom René Zieger, das dann zeigt, was passiert, wenn auch die Landschaft komplett verschwindet. Das heißt, da werden die Gegend werden komplett umgekrempelt, da wird wirklich buchstäblich das Unterste zu Oberst gekehrt, um an diese Kohle zu kommen. Und da muss dann wirklich das ganze Gebiet neu gestaltet werden. Und das sind dann auch Ortschaften, die wirklich verschwunden sind. Und deswegen war für uns eben auch diese Gegenüberstellung zwischen dem, wo man noch was sieht, also wo es eben noch nicht ganz verschwunden ist, und dem, wo man tatsächlich nichts Greifbares mehr hat, sehr wichtig.
Mit dem Herzstück der Ausstellung, den Bildern von Johannes Thielemeier, steigen wir gleich ein. Johannes Thielemeier ist einer der Künstler, der momentan im Stadthaus ausstellt. Er hat eine Reihe oder ein, ich weiß nicht, wie nennt man das in der Kunst?
Ein Projekt ist das.
Okay, also. Ein Projekt namens Orte ohne Wiederkehr geschaffen. Er war relativ lang unterwegs, von 2002 bis 2009, und hat sich mit dem Abbaugebiet Garzweiler 2 auseinandergesetzt. Kannst du drei Sätze zu Johannes Thielemeier sagen und wie ist er überhaupt dazu gekommen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Johannes Thielemeier, der wurde 1916 in Westenholz bei Paderborn geboren, das heißt, er kommt da oben aus der Ecke und hat nach dem Abitur eine Steinmetzlehre gemacht. Steinmetze arbeiten ja bekanntermaßen hauptsächlich zum Geldverdienen im Friedhofsbereich, in Gestaltung von Grabmälern und Ähnlichem. Und hat dann Ende der 90er Jahre ein Studium an der Akademie für gestaltendes Handwerk in Aachen gemacht mit den Schwerpunkten Fotografie und Bildhauerei. Das heißt, er war eigentlich schon immer an Fotografie interessiert und hat auch die Themen, die ihn so als Steinmetz beschäftigen, da mit eingebracht und bekam dann irgendwann von einem Freund den Tipp, er könnte sich doch mal in diesen Abbaugebieten umsehen, weil dieses rheinische Braunkohlerevier, das liegt genau zwischen Aachen und Düsseldorf, also seiner Heimatstadt, und dem Ruhrgebiet. Und da war er dann unterwegs und ist fündig geworden, beziehungsweise er sagt dann von sich, also er hat nicht die Bilder gefunden, sondern die Bilder haben ihn gefunden, was ich eigentlich sehr schön finde.
Wie ist die Lage da im Abbaugebiet? Über wie lange Zeit wurde da abgebaut oder wird da noch abgebaut? Beziehungsweise wie viele, es geht ja um Orte, die verschwinden in der Ausstellung, wie viele Orte sind während der Zeit verschwunden?
Jetzt speziell der Raum, wo Johannes Thielemeier fotografiert hat, das nennt sich das Abbau oder das Vorfeld des Tagebaus. Also es gibt ja schon länger diesen Abbau Garzweiler 1, der also schon seit einigen Jahrzehnten in Betrieb ist, und da geht die Kohle langsam zu Ende, und dann wurde 1995 beschlossen, dass man da einen Anschlusstagebau macht nach Nordwesten, der dann 1995 genehmigt wurde. Also die Planungen liefen vorher schon. Und da ging es dann um 13 Ortschaften mit einer Einwohnerschaft von 7.600 Menschen. Also das ist der Stand von 1992. Man kann allerdings davon ausgehen, sobald die Leute wissen, dass das Dorf abgebaggert wird, versuchen dann auch viele schon im Vorfeld, sich was anderes zu suchen. Und im Jahr 2000 ging die offizielle Umsiedlung los, also dass dann die Leute, die bis dahin noch nichts anderes hatten, dass die also dann nach und nach umgesiedelt wurden. Und 2006 kam der erste Bagger, der also dann angefangen hat, diese neu beplante Fläche oder zum Abbau freigegebene Fläche abzukratzen.
Wohin werden die Menschen umgesiedelt? Werden die denn einfach als Dorf genommen und irgendwo hingeschafft oder?
Ja, man kann sich das so vorstellen, also die Leute, die halt dann schon irgendwo was gefunden haben, sei es, dass sie sich anders orientiert haben oder wie auch immer, die sind dann schon nicht mehr da, aber letztendlich wird vom Unternehmensträger bzw. vom Vorhabensträger, wie das immer so schön heißt, also in dem Fall der Energieversorger Rhein-Braun, müssen die sich darum kümmern, dass die Leute neue Plätze bekommen und in der Regel werden dann wirklich neue Ortschaften komplett neu gebaut, also wo dann versucht wird, auch die gesamte Ortsgemeinschaft an einen neuen Ort zu bekommen, weil man inzwischen weiß, wie wichtig auch dieses Gemeinschaftsleben ist, dieses Gewachsene, denn es sind ja wirklich uralte Ortschaften, die dann schon mehrere hundert Jahre an diesen Stellen existieren.
Und die Dörfer, die zurückbleiben, beziehungsweise die Häuser, die zurückbleiben, sind die noch betretbar oder darf man überhaupt in die Gegend rein?
Ja, das war eine ziemlich spannende Sache. Da konnte auch der Johannes Zwielemeier einiges dazu erzählen. Das war also am Anfangsrand seiner Arbeit war das überhaupt kein Problem. Da ist er also überall rangekommen und viele Häuser standen auch offen, wo dann nicht gerade die Leute versucht haben, ihr Eigentum noch zu schützen, indem sie die Fenster zugenagelt haben und die Türen. Das sieht man auch an den Bildern sehr schön, dass dann da irgendwelche Öffnungen vermauert wurden, um eben dieses Eigentum noch vor Plünderungen oder sowas zu schützen. Also er ist dann zum Teil hinten über den Balkon eingestiegen oder so. Also er hat schon mit einer gewissen Energie versucht, da irgendwie reinzukommen. Und das wurde dann im Laufe der Jahre immer schwieriger, weil dann auch Sicherheitsdienste vom Energieversorger das Gelände dann ein bisschen betreut haben, geguckt haben, dass da kein Unfug passiert. Und es war für ihn dann auch immer schwieriger, im Laufe dieser Arbeit dann zu seinen Bildern zu kommen. Und deswegen hat er dann auch irgendwann mal gesagt, das ist abgeschlossen.
In dem Zusammenhang beeindruckend fand ich der Friedhof, der ja auch umgelagert werden musste. Und diese Holzkisten, in die die Toten dann reingelegt wurden, um in einem neuen Dorf auf einen neuen Friedhof zu kommen. Und hat er bei der Eröffnung, glaube ich, erzählt, dass er einen dieser Särge hat er in der Mittagspause der Arbeiter fotografiert, weil er einfach eine Genehmigung gebraucht hätte, glaube ich, oder so, und die nicht bekommen hat oder nicht bekommen hätte, wenn er gefragt hätte.
Also er hat es wohl versucht, weil es auch klar ist, dass diese Ortschaften mit der Umsiedlung, da geht dann alles mit. Also es ist schon auch so, dass gerade für so einen Ort, dieser Friedhof, wo die Toten liegen, ein sehr wichtiges identitätsstiftendes Merkmal ist oder wirklich eine Stelle, um die sich vieles konzentriert. Das sieht man auch in Gruan, da kann ich nachher vielleicht noch was dazu erzählen. Und dass man sich dessen auch bewusst ist und er wird dann mit einem ziemlich großen Aufwand, werden also die Reste dann rausgeholt und dann neu bestattet mit Weihe und allem, was dazugehört. Und also man versucht es auch wirklich angemessen zu gestalten, aber es ist natürlich schon immer so ein bisschen die Hemmung beziehungsweise die Befürchtung, dass da versucht wird, irgendwelche dramatischen Bilder zu machen oder das auch reißerisch zu vermarkten, sage ich mal. Und deswegen auch aus diesen Befürchtungen heraus dann ihm auch eine Fotografiergenehmigung verweigert wurde. Aber diese Bilder, die man sieht, die zeigen eigentlich, ja, so gesehen nicht viel. Aber das, was zu sehen ist, das weckt dann natürlich schon erstaunliche Assoziationen, wenn dann eben in einem großen Container der Grabstein steht, wo dann oben nur noch das Wort Familie rausguckt, ne?
Wo liegt denn der Schwerpunkt bei den Arbeiten von Johannes Zwielemeier? Weil Menschen sind ja in dem Sinne nicht zu sehen. Aber ich glaube, auf dem letzten Bild sieht man einen Mann stehen. Aber sonst geht es wirklich nur um Gebäude oder Landschaft?
Ja, das war auch vom Fotografen eine ganz bewusste Entscheidung, dass er nachher beim Aussortieren oder bei der Arbeit an diesem Projekt und weil auch die vielen Bilder, die er hatte, die musste er irgendwie ein bisschen auf den Punkt bringen und da hat sich für ihn dann schon dargestellt, dass es am besten ist, auf ein Zeigen der Menschen zu verzichten, weil es geht ihm letztendlich ja um die Leerstellen, die entstehen, also das zu bebildern, was nachher übrig bleibt, also Dinge, die dann die Menschen hinterlassen oder dalassen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sujets. Also einmal sieht es halt so aus, als wenn die Leute noch mal kurz einen Kühlschrank, um sich ein Bier zu holen. Da stehen dann irgendwelche Gartenstühle und das Bobbycar und so richtig schöne romantische Abendstimmung. Oder andere, wo man dann nachher von dem Ortsschild wirklich nur noch den Rahmen sieht und das Ortsschild selber fehlt. Also das ist so diese Bandbreite, die er hat. Und es ist auch dieses Thema Zeit, Vergänglichkeit, was bleibt, was ist einem wichtig. Also das kommt bei diesen Bildern eigentlich sehr schön raus, eben gerade dadurch, dass er auf das Zeigen von Menschen verzichtet.
Als letzte Frage zu Johannes Thielemeier: Zwischen Aachen, Düsseldorf und Ulm ist eine ganz schöne Strecke. Warum werden seine Bilder hier gezeigt?
Ja, das hat er sich auch gefragt, weil er nämlich mit seiner Arbeit erst einmal in seinem engeren Umfeld unterwegs war und versucht hat, es da irgendwo zu zeigen, einen Ort zu finden, wo das präsentiert werden kann. Und dann festgestellt hat, dass das für viele Leute einfach zu dicht dran ist. Also da sind zu viele Vorbehalte oder Ängste, dass da etwas hochkommen könnte, was halt noch nicht verarbeitet ist, weil das alles sehr frisch ist. Und über einen Bekannten hatte dann eben diesen Tipp mit Ulm bekommen und er hat auch persönliche Kontakte nach Ulm und deswegen ist die Arbeit dann hier gelandet, weil einfach da auch dieser Abstand größer ist und auch die Idee, dass man sich eher vorstellen konnte, sowas mal zu thematisieren.
Ihr hört Radio Free FM, im Speziellen gerade die Plattform. Ich bin Almut und wir fragen uns heute, wie weit weg ist ganz verschwunden? Und jetzt geht es um einen Ort in der Schwäbischen Alb namens Groorn. Inwiefern ist der denn verschwunden?
Ja, dieser Ort ist noch nicht ganz verschwunden. Deswegen ist das auch mit in unserem Titel. Das ist eine Ortschaft, die musste vor 75 Jahren ziemlich genau der Erweiterung eines schon bestehenden Truppenübungsplatzes weichen. Also Leute hier aus der Gegend, die wissen, dass Truppenübungsplatz Münzingen ist eben ein Begriff und dass da früher mal eine Ortschaft gegeben hat, das wissen eigentlich auch die meisten. Und das war für uns dann eben der Aufhänger in Kombination mit der Arbeit von Johannes Thielemeier, diesen lokalen Bezug herzustellen und das dann auch im Stadthaus in einer eigenen Abteilung sozusagen hinten im Kabinett zu zeigen.
Die Werke dazu sind von Peter Granser, das heißt, er ist beauftragt worden, das zu fotografieren.
Peter Granser wurde von uns extra beauftragt, dort oben zu arbeiten und zu fotografieren, denn das Bildmaterial, was wir gerne gehabt hätten zu dieser Ortschaft, das gab es noch nicht. Das heißt, das musste erst einmal sozusagen geschaffen werden. Und dazu haben wir uns dann extra einen Fotografen gesucht, der auch hier in der Nähe war, sodass es also räumlich nicht so schwierig war, der für uns dort oben dann relativ freie Hand hatte, um das zu dokumentieren, was er von dieser Ortschaft noch findet.
Was ist in dem Fall mit den Menschen passiert, die mal in Groorn gewohnt haben?
Die Menschen, die in Groorn gewohnt haben, die sind letztendlich auch in der Umgebung verstreut worden, mussten relativ schnell dann diesen Ort verlassen. Also 1937 kam sozusagen der Räumungsbefehl, das heißt der Beschluss, der Truppenübungsplatz wird erweitert und die Ortschaft muss aufgegeben werden. Und die Leute bekamen dann auch viele Angebote von anderen Stellen. Ein Teil zum Beispiel, der ist dann nach Ehingen gezogen, wo wirklich ein eigener Stadtteil für diese Menschen gebaut wurde, die heißt heute auch noch Groorner Straße und die dann beim Neubau der damals neu entstehenden Papierfabrik geholfen haben. Also es gab viele Ortschaften, die sich auch darum bemüht haben, eben Menschen aus Groorn zu bekommen.
Und ist von Groorn selbst jetzt noch irgendwas übrig? Was zeigt die Ausstellung zum Beispiel von Groorn?
Die Ausstellung zeigt von Groorn eigentlich weniger, als noch zu sehen ist im Moment. Es gibt in Groorn einen recht rührigen Verein, der sich auch darum kümmert, dass eben gerade solche Orte, die Erinnerungen markieren, also wie Kirche, Friedhof oder auch ein altes Schulhaus, erhalten oder zum Teil auch wieder aufgebaut wurden, wie die Kirche zum Beispiel. Und wo man als Kristallisationspunkt für die Menschen, die dort gelebt haben, auch für die Nachkommen, einen Ort schafft, wo man die auch Erinnerungen austauschen kann und dann doch noch so einiges, vor allen Dingen eben gerade die Geschichten wiederfindet. Und das genau hat Peter Granser in seinen Bildern nicht gezeigt, sondern Er ist dann im Umfeld dieses Ortes unterwegs gewesen, um zu suchen, also nach Spuren auch dieser militärischen Nutzung zu suchen und wie es dazu kommen konnte, dass dieser Ort verschwindet und wie sich dann auch die Natur so langsam das Terrain zurückerobert.
Das heißt, auch hier liegt der Schwerpunkt nicht auf Menschen.
Auch in diesem Fall liegt der Schwerpunkt nicht auf den Menschen, wobei ich das so nicht stehen lassen kann. Also der Peter Granzer hat sich dann während seiner Arbeit dazu entschlossen, ein Video zu machen. Und da hat ein altes Volkslied ausgegraben, auskoren, hat auch selber versucht, dann noch alte Kurner zu finden, um vielleicht noch irgendwelche Geschichten aufzugreifen. Also er hat sich dann eher auf das verlegt, was noch so in der Überlieferung da ist und was in den Köpfen der Menschen noch von dieser alten Ortschaft existiert.
Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Kann man denn die Ortschaft jetzt noch besuchen? Kommt man da rein?
Inzwischen geht es wieder. Seit 2005 ist der Münzinger Truppenübungsplatz Biosphärengebiet. Und aufgrund der Tatsache, dass eben überall im Boden noch Munitionsreste sind, sind nur bestimmte Wege freigegeben für die Öffentlichkeit, auf denen man sich unbegleitet bewegen kann. Aber es gibt in Kruon einen Rundweg, der also wirklich öffentlich begehbar ist und den jeder dann mal am Wochenende machen kann.
Ja, die Munition spielt ja auch eine Rolle bei den Bildern von Peter Granzer. Das fand ich auch beeindruckend, diese Reihen von Munition fotografiert. Sieht dann eigentlich schon aus wie Spielzeug, ähnlich auf weißem Hintergrund und in so einer Reihe aufgehängt. Das fand ich schön.
Ja, aber da gibt es auch noch eine kleine Geschichte dazu. Und zwar gibt es oben im alten Lager von Münzingen ein kleines Museum, das betrieben wird von, ja, ich sage jetzt mal Veteranen, also Menschen, die da oben lange gearbeitet haben und die das jetzt noch so ein bisschen pflegen. Und diesen Bestand an Munition, der da oben verschossen wurde oder zum Teil als Anschauungsmaterial gedient hat, restauriert wurde und das dann wie Skulpturen inszeniert hat, auch im Größenvergleich, also so eine richtige Reihe, wo dann auch diese unheimliche Präzision zum Ausdruck kommt, mit der da oben gearbeitet wird und wurde. Und auch die Gefährlichkeit, diese Unterschwellige, die da zum Ausdruck kommt, das finde ich, sieht man an dieser Arbeit eigentlich sehr schön.
Was ich noch beeindruckend fand im Zusammenhang mit Kruon, was heißt beeindruckend, was mir aufgefallen ist, dass gesagt wurde, dass es ja dann ein Truppenübungsplatz war. Und dass die Häuser, die dann leer standen, zur Übung des Häuserkampfes genutzt wurden.
Ja, so war das. Also das war dann in den 60er, 70er Jahren, da hat man das dann quasi als Kulisse benutzt, weil es eben da war und wunderbar passte, bis es dann aber irgendwann so gefährlich wurde, weil die Gebäude dann doch langsam verfallen sind, dass man also dann tatsächlich das bewusst gesprengt hat. Dazu gehörte auch der Kirchturm der alten Kruoner Kirche. Und der wurde dann aber Ende der 60er Jahre, hat man beschlossen, dass man das wieder aufbaut, um diesen Erinnerungsanker dann an diesen Ort da oben zu behalten.
Okay, diese Ausstellung hat auch einen Teil zum Hören, eben das Lied von Johannes Schlichting oder die Komposition von Johannes Schlichting. Der dritte Teil der aktuellen Ausstellung im Stadthaus. Das ist auch der, den man als erstes sieht, wenn man reinkommt. Zeigt Bilder von René Zieger, trägt die Überschrift Retired Soil und setzt sich damit auseinander, was eigentlich passiert, wenn dann die Braunkohle abgebaut ist und was mit der Landschaft passiert. Wie ist denn René Zieger dazugekommen?
René Zieger ist ein junger Fotograf, der wurde 1980 in Dresden geboren und hat Anfang der 2000, also von 2001, von 2003 bis 2010 an der HTW in Berlin Fotografie und Kommunikationsdesign studiert und ist bei seinen Fahrten von Dresden nach Berlin immer wieder, ohne es zu wissen, durch diese Abbaugebiete gefahren und bis er dann irgendwann mal unterwegs ausgestiegen ist und den Tagebau Klettwitz entdeckt hat. Und das ist ein alter, aufgegebener Tagebau, der kurz nach der Wende aufgegeben wurde und der weitgehend unbelassen liegen geblieben ist, und das ist ein sehr spannendes Gebiet. Und da ist er dann auf dieses Thema gekommen und fand es sehr faszinierend. René Zieger arbeitet dokumentarisch, also versteht sich eher als Reporter, im Gegensatz zu Peter Granzer, der sich als künstlerischer Fotograf sieht. Und der ist dem dann nachgegangen und hat das als Thema für seine Diplomarbeit entdeckt. Und die Arbeiten, die wir zeigen, sind ein kleines Kompendium aus dieser sehr umfangreichen und auch wesentlich vielfältigeren Diplomarbeit.
Und was ist in dem Fall die Folgelandschaft? Also was ist aus dem Gebiet geworden?
Das Problem ist eben gerade bei solchen großflächigen Abbauten, wo wirklich im Tagebau die Landschaft quadratkilometerweise umgegraben wird, was macht man anschließend damit? Ein Ziel war immer, möglichst wieder Kulturlandschaft herzustellen, die dann auch als landwirtschaftliche Fläche genutzt werden kann, wieder aufzuforsten. Was allerdings im Brandenburgischen manchmal nicht so einfach ist, weil gerade die Geschichte, wie läuft das Wasser, wie bewegt sich das, was entsteht dann nachher, zum Teil recht unsicher ist, sodass man also dann auch planerisch manchmal echt Probleme hat, das Ganze in den Griff zu bekommen. Also das sind dann viele Dinge, die man im Vorfeld versucht, irgendwie in den Griff zu kriegen, zu sagen, wir pumpen da und lassen das wieder volllaufen. Und letztendlich entstehen nachher große Löcher in der Landschaft, die vom Grundwasser her wieder aufgefüllt werden. Und dass ein Großteil dieser Gebiete natürlicherweise dann Seen werden.
Und die Reise zum Mars habe ich hier noch stehen.
Das mit der Reise zum Mars, das ist dann eben auch ein Versuch, diesen speziellen Charakter der Landschaft, die daher entstehen, auch während des Abbaus zu vermarkten. Denn die Braunkohle ist in dem Gebiet ein sehr wichtiges wirtschaftliches Standbein und wenn die weg ist, brauchen die Leute ja nach wie vor irgendwas, mit dem sie Geld verdienen können und dann versucht man halt, das auch ein bisschen zu inszenieren. Und die Reise zum Mars, das war mal ein Projekt im Rahmen der IBA Brandenburg, wo man eben als Aktion das angeboten hat, dass die Leute oder Besucher, Touristen durch einen aktiven Tagebau geführt werden und da dann auf den Abraumhalden Picknick machen und mit Führern durch die Gegend geführt werden und dass man also dieses Bild, was man dann vor Augen hat, das hat dann wirklich was Außerirdisches. Also von daher ist dieser Titel gar nicht so schlecht.
Und ist es eine erfolgreiche Nutzung? Also geht das auf, das Konzept?
Also in dem Fall hat es wohl ziemlichen Anklang gefunden. Also ich weiß nicht, ob es im Moment noch aktuell angeboten wird, weil es wie gesagt ein Projekt war im Rahmen der IBA, wo natürlich dann auch ein bisschen Geld zur Verfügung steht, um solche Dinge mal auszuprobieren.
Was ist denn rund um die Ausstellung jetzt weiterhin noch geplant? Es gibt noch ein paar Führungstermine, oder?
Ich mache am Sonntag, also diesen Sonntag am 20.05. um 15 Uhr eine Führung durch die Ausstellung. Dann haben wir am 1.06., es ist der Freitagabend, einen langen Stadtausabend, bei dem wir einen Film zeigen, wo es dann tatsächlich auch um die Menschen geht im Braunkohleabbau Garzweiler. Und zwar heißt der Otzenrath 3 Grad Kälter. Und das wurden verschiedene Familien, die eben umsiedeln mussten aus dieser Ortschaft Otzenrath, die in dem Abbaugebiet Garzweiler 2 liegt, dann von einem Filmteam begleitet wurden und man auch diese Geschichten in dem Film sehr schön vor Augen geführt bekommt und da eben genau das, was den Bildern vom Johannes Zwielemeier vielleicht fehlt, die Geschichte der Menschen dann gezeigt wird. Und dann gibt es am 17.06., also kurz vor Ende der Ausstellung, am 24.06. nochmal eine Führung von mir. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, Peter Granser hat sich also sehr bemüht, zu seiner Arbeit ein Buch zu machen, weil er hat sich also da wirklich sehr vertieft in dieses Projekt und diese Ergebnisse dann auch in Form eines Buches zusammengestellt. Und das wird dann ab dem 22.05. käuflich zu erwerben sein, auch im Stadthaus.
Okay, und weitere Informationen sowie Öffnungszeiten des Stadthauses findet man alles im Internet. Jetzt als abschließende Frage, wie weit weg ist denn nun ganz verschwunden? Gibt es da eine Antwort auf die Frage?
Ja, das muss vielleicht wirklich jeder für sich selber beantworten. In der Ausstellung sieht man eben Spuren, die noch bleiben und dann Dinge, die überhaupt nicht mehr da sind, die man als Leerstellen auch schlecht bebildern kann. Ich möchte mal antworten mit einem Satz, den der Herr Zwielemeier in seiner Publikation Orte ohne Wiederkehr gestellt hat. Ich zitiere jetzt einfach, am äußersten Rand von Meropis gibt es einen Ort namens Anostos, das heißt griechisch Ort ohne Wiederkehr. Er gleicht einem gähnenden Abgrund, kennt weder Tag noch Nacht und wird von einem trüben, rötlichen Dunst bedeckt. So viel dazu.
So viel dazu. Was steht dann im Stadthaus als nächstes an?
Wenn die Ausstellung abgebaut ist, ist dann am Anfang Juli. Das heißt, genauer gesagt, am 5. Juli eröffnen wir die Ausstellung mit den Arbeiten von Jody Bieber. Die war vor 2010 im Rahmen der Südafrika-Ausstellung, waren einige ihrer Bilder ausgestellt und daraus ergab sich dann die Idee, dieser Frau mal die ganzen gesamten Ausstellungsräume zur Verfügung zu stellen. Also die arbeitet Südafrikanerin und arbeitet da und bildet eben dieses Lebensgefühl der Leute in Südafrika und ist auch als Dokumentarfotografin für Magazine unterwegs. Sie bekam im Jahr 2011 den World Press Award für ein Foto von einer Afghanin, das auf dem Titelblatt der Time erschienen ist im Jahr 2010, wo also diesem Mädchen die Nase abgeschlagen war und die Ohren. Das einfach aus dem Grund, weil sie versucht hat, sich einer Ehe zu entziehen, die sie nicht wollte. Und dafür wurde sie dann sozusagen von ihrem Ehemann bestraft. Und das hat eine ziemlich starke Resonanz hervorgerufen und es zeigt auch die Arbeit, also die Art und Weise, wie sie arbeitet. Also das sind dann schon sehr direkte, zupackende Bilder, die also wirklich nichts verschleiern. Wobei jetzt dieses Porträt selber in der Ausstellung nicht gezeigt werden wird, weil es zu einer anderen Arbeit gehört, aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache, die sich sicher auch lohnt anzuschauen.
Ab dem 5. Juli im Stadthaus. Und was steht bei Ihnen persönlich demnächst an? Gibt es da schon weitere Planungen oder Projekte?
Projekte, ja. Also als erstes mal meine Steuererklärung.
Das ist auch eine Art von Projekt. Genau. Wenn wahrscheinlich auch kein so spannendes und schönes.
Nee, aber es sind halt Dinge, mit denen man sich dann auch beschäftigen muss, neben der Kunst und neben anderen Sachen. Genau.
Okay, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Und wir machen heute ein bisschen früher Schluss in der Plattform. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ja.